Ich habe euch auch was mitgebracht. Noah, schubst du mich mal an? Danke. Ich mag keine Spinnen. Aber die Geschichte, die mag ich. Eine Spinne hatte sich an einem Faden von einem Zweig hinab auf die Erde gelassen. Dort wollte sie zwischen Gräsern und Halm ihr Nest bauen. Ihr Netz natürlich. Doch immer, wenn sie Gefahr witterte, lief sie schnell nach oben an diesem Faden entlang und brachte sich in Sicherheit. Inzwischen war aber dieses Netz auch schon gewachsen. Es wurde schön, rund, gleichmäßig und an den klebrigen Fäden blieb so manches Opfer hängen. Es lebte sich gut dort unten. Auch war die Spinne bald stark und groß geworden, sodass sie sich vor niemandem mehr fürchten musste. Eines Tages bei einem Rundgang um ihr Netz entdeckte sie den Faden, der nach oben führte. Wohin er führte, das hatte sie inzwischen ganz vergessen und wozu er ursprünglich gedient hatte, keine Ahnung. Überflüssig, der kann weg, dachte sie und biss ihn ab. Da fiel ihr ganzes schönes Netz in sich zusammen. Könnte das vielleicht so ein Beispiel sein, eine Beschreibung für unser Leben, für mein Leben? Ist es denkbar, dass ich den Draht nach oben verloren haben oder verlieren, dass etwas fehlt, was unserem Leben Halt gibt? Wir sind unterwegs mit den Ich-Bin-Worten. Ich habe das hier schon mal erklärt. Da steht dieses betonte Ich von Jesus. Also nicht nur einfach Ich bin, sondern wirklich doppelt sozusagen drin. Und jetzt geht es eben halt um, ja, den Weinstock und Reben. Jesus stellt sich vor als derjenige, der eben diesen Halt gibt. Halt für unser Leben. Er lädt ein, dass wir uns ihm anvertrauen. Und er verspricht Ergebnisse. So möchte ich es einmal nennen. Ergebnisse, da kommt was dabei raus. Aber er stellt auch ganz nüchtern fest, dass ohne ihn gar nichts geht. Ihr wisst, ich trage immer besondere Krawatten. Heute ist auch so eine dran, die habe ich auch mal von irgendjemand geschenkt bekommen. Da steht, ohne mich läuft nichts. Aber das war jetzt weniger auf mich bezogen, sondern das ist schon Vorwegnahme dessen, was wir hören werden. Und hören wir auf Jesus selber. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe, und in seiner Liebe bleibe. Ihr habt schon gemerkt, nicht nur, weil ich es jetzt markiert habe, wie oft da die Rede vom Bleiben ist. Ich bin der Weinstock. Jesus knüpft an dieses bekannte Bild an. Das war für die Juden ein Selbstgänger. Natürlich kannten sie das. Das vom Bild vom Weinstock, mit den stark verholzten, knorrigen Stamm, fest im Boden verankert, mit Wurzeln, die bis zu 20 Meter lang wurden. der Weinstock an Berghängen gepflanzt in Palästina. Man legte den Boden dort terrassenförmig an, damit die fruchtbare Erde bei starken Regenflüssen eben halt nicht weggeschwemmt wurde. Man umgibt den Weingarten mit einem Zaun, einer Mauer zum Schutz vor irgendwelchen Wildschweinen, Schakalen. Und die Schosse oder Reben treiben im Frühjahr, sie werden, weil sie eben so empfindlich sind, schwach sind, an Stützen gebunden, sie sollen sich festranken. Aber all das ist noch nicht alles, was mitschwingt. Jesus sorgt nämlich für klare Verhältnisse. Eigentlich im Alten Testament ist die Rede davon, dass das ein Symbol ist für Israel. Und Israel brachte aber nicht die Frucht, die Gott erwartet hatte. Und deshalb überträgt Jesus dieses Bild auf sich selber und bezeichnet sich sozusagen als das positive Gegenstück. Zu sagen, hier, ich bin der wahre Weinstock. Und genauso in diesem Gegenüber, ihr seid die Reben. Und wir bleiben da einen Moment stehen, weil das hört sich so ganz einfach an. Ich habe euch mal... Eigentlich steht hier noch ein Gleichheitszeichen. Mittlerweile würde ich da eher ein Fragezeichen dazwischen setzen oder dahinter setzen. Christen, wer oder was ist eigentlich ein Christ? Das ist so ein Etikett, eine Bezeichnung, nicht geschützt. Wäre schön, wenn ein Copyright drauf wäre. Es gibt so tolle Bilder, so war das mal ganz einfach. Jeder kann sich Christ nennen, wunderbar, ist schon uralt. Dann reichte das nicht mehr aus, zu beschreiben, wer ein Christ ist. Man musste das attributieren, sagen, ja, das ist also ein gläubiger Christ. Das reichte auch nicht mehr aus. Ein echter gläubiger Christ. Wir haben noch mehr zu bieten. Ein bekehrter, echter gläubiger Christ. Ihr merkt, also nur das Etikett alleine macht es nicht, aber ihr merkt, die Zeit, das wird noch voll. Ein wiedergeborener, bekennender, echter, gläubiger, bekehrter, gläubiger Christ. Ein bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Ein praktizierender, bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, und echter, gläubiger Christ. Also stellt euch mal vor, ihr müsst mit so einem Etikett rumlaufen. Das wird immer länger, es passt nicht irgendwann auf keine Krawatte mehr drauf. Also, und das letzte Bild, du Armer. Tja, also nur ein Etikett, nur ein, ja, eine Beschreibung, eine Worthülse. Ich war fast versucht, das einmal auseinanderzunehmen. C für Chaot, H für, was weiß ich, also so durchzugehen. Aber wenn wir den Sinn und die Absicht von Jesus verstehen wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, in welchem Zusammenhang sagt Jesus das hier eigentlich? Warum sagt er dieses Ich-Bin-Wort? Und es steht in einem großen Zusammenhang, Jesus bereitet seine Jünger auf den Abschied vor. Es geht auf das Ende zu. So wie wir in der Passionszeit leben damals, Jesus hat es vor Augen. Und was wird sein, wenn er nicht mehr da ist? Wie geht's denn weiter? Großes schwarzes Loch, es war da am Anfang. Wie kann er sie darauf vorbereiten? Was kommt auf sie zu? Worauf müssen sie achten? Und für uns in gleicher Weise, was ist für uns wichtig? Und er beschreibt hier ein Beziehungsverhältnis. Weinstock, Reben, wie sieht es aus in dieser Beziehung? Wer von uns Christen heute ist ein Jünger Jesu? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es klingt so einfach, ist aber an und für sich viel schwieriger. Oft wird Christsein so verstanden, als ob es nur darum geht, irgendwann habe ich mich einmal bekehrt und dann habe ich einen Status quo erreicht und das bleibt so. Von Anfang bis Ende und da muss ich weiter überhaupt nichts bei tun. Wer von uns folgt Jesus so, dass der Begriff Jünger gerechtfertigt wäre? Ein Jünger, wenn man das nachschlägt, ist ein Schüler, ein Lernender, ein Lehrling, ein Azubi vom Neuen Testament her gesehen. Also nicht jemand, der irgendwann mal so zu einem Paket von Bekenntnissen, Überzeugungen irgendwo gesagt hat, ja, das glaube ich, das ist so. Halte ich für wahr, genau das. Sondern es ist jemand, der unterwegs ist, der eine wachsende Erkenntnis über das Reich Gottes hat und der auch versucht, das in seinem Alltag umzusetzen, dem Hand und Fuß Stimme geben wird. Und deswegen habe ich einmal mit diesem Vorzeichen das Ganze nochmal gelesen. Lese ich euch jetzt nicht nochmal vor, aber das hat Konsequenzen für mich gehabt. Was bedeutet das? Jünger bleiben in Verbindung. Heute scheint alles mehr auf Flexibilität angelegt zu sein, als auf Verbindlichkeit. Mir scheint, Unverbindlichkeit ist so eine Krankheit der heutigen Zeit. Man versucht, sich alle Türchen oder Optionen offen zu halten. Sich festzulegen ist echt schwer. Und wenn doch, dann vielleicht nur zu unseren Konditionen, dass wir sagen, ja, also unter dem Vorzeichen oder für die Zeit oder, also ihr merkt schon, mir würde eine ganze Menge dazu einfallen. Man sagt der Generation Y, auch wenn wir mittlerweile schon bei Z angekommen sind, dass sie eine beziehungslose oder eine beziehungsunfähige Generation sei. Also dieses Festlegen, dass das scheinbar schwer ist. Gleichzeitig wissen wir eigentlich, ich mag das Wort nicht, aber an der Stelle passt es. Eigentlich wissen wir, dass es ohne Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit gar nicht geht. Bestes Beispiel, jüngste Vergangenheit, diese ganze Geschichte, die Streiks bei der Bahn. Was nützt mir ein Fahrplan, wenn ich mich nicht drauf verlassen kann? Wenn ich unsicher bin, kriege ich den Zug, fährt da überhaupt irgendetwas? Also da möchte ich doch schon eine verbindliche Zusage haben, das läuft. Oder ihr macht einen Termin mit jemandem, naja, kommt nicht heute, kommt morgen vielleicht irgendwann. Oder es braucht eben halt doch solche Sicherheiten. Oder stellt euch das noch weiter vor, Gehaltszahlungen, unverbindlich. Mal sehen, wie viel du diesmal kriegst und wann du das kriegst und wie du das kriegst. Läuft nicht. Da scheint es doch irgendwo so im Hinterkopf, okay, ja, es gibt so Bereiche, da lege ich sehr viel Wert drauf. Und dann switche ich rüber, Thema Gemeinde. Wie sieht das aus? Wie regelmäßig, wie verbindlich nehme ich an irgendwelchen Veranstaltungen teil am gemeindlichen Leben? Inwieweit lasse ich mich festlegen im Blick auf Verantwortung, Mitarbeit, vielleicht sogar Leitung oder die Regelmäßigkeit von Beiträgen? Ich nenne das einfach mal, das sind so Dinge, die alle hier runter gehören. Jünger bleiben in Verbindung. Jünger bleiben verbindlich, hätte ich auch sagen können. Und selbst Jesus redet von einer Treue im Kleinen. Also Jesus sagt, das sind nicht die großen Dinge. Das sind oft die Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, wie sehr wir in Beziehung leben. Und die Rollen sind von Jesus klar verteilt. Er sagt, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Und unsere Aufgabe besteht im Bleiben, bleiben, dranbleiben, ein wiederkehrendes Wort, ein Dranbleiben und zwar 24/7, also nicht nur ab und zu mal, wenn mir gerade danach ist, bleiben an ihm. Nicht wie der Supermarkt, den ich nur bei Bedarf aufsuche, wenn meine Vorräte zur Neige gehen, dann gehe ich mal wieder hin und hol mir was. Wozu uns Jesus auffordert, ist eben halt dieses Kontinuierliche. Und gleichzeitig beinhaltet das noch etwas anderes. Wenn er sagt, bleibt, dann ist das ja auch die Option, ich kann gehen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will nicht. Oder ich will nicht mehr. Wie auch immer, da komme ich nicht mit, da komme ich nicht hinteran. Also es ist kein Zwang. Aber gleichzeitig macht Jesus deutlich, diese Wahl, diese Entscheidung hat Konsequenzen. Wer nicht in Jesus bleibt, verdorrt, der geht ein. Christsein läuft nicht automatisch gen Himmel sozusagen. Wer in Jesus bleibt, trägt viel Frucht. Jesus wirkt diese Frucht. Aber an uns ist es dran, zu bleiben, in Verbindung zu bleiben. Wie oft habe ich das bei elektrischen Geräten erlebt, dass du sagst, du drückst auf den Anknopf und da passiert nichts. Ja, die Hauptstromzufuhr war unterbrochen. Sprich, der Stecker nicht in der Steckdose. Da leuchtet es mir ein, dass da nichts mehr rauskommen kann. Sonst könnte ich das ja patentieren lassen, wenn das funktionieren würde. Aber ich habe die Erwartung, dass mein Christsein funktioniert, ohne Bleiben, ohne Verbindlichkeit. Dann lese ich in der Apostelgeschichte 2,42, als die tragenden Säulen für das Miteinander von Christen in Gemeinden, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig. Das war nicht, kommt heute nicht, machen wir morgen, sondern das war, gehörte zum Alltag dazu. Grundlage ist es für das Miteinander, für die vielen unterschiedlichen Männer und Frauen, das, was ihnen Halt, Sicherheit und Wachstum ermöglichte. Jesus nennt das hier einfach, bleibt in meiner Liebe. Drinbleiben, Jahreslosung. Und deswegen möchte ich, und ihr merkt, da werden noch mehr Fragen kommen. Ich habe 5 Fragen, ich habe 5 Teile, ich gebe es ja zu. Wie steht es um deine Verbindlichkeiten? Und zwar zuallererst Jesus gegenüber. Wie sieht das aus? Das zweite klingt fast banal. Jünger bringen Frucht. Kein Imperativ. Bringt Frucht. Gebt euch Mühe. Macht. Jünger bringen Frucht. Das ist die normale, die selbstverständliche Folge eines lebendigen, das heißt einer lebendigen, intakten Verbindung mit dem Weinstock, einer Lebensgemeinschaft mit Jesus. Da passiert das einfach. Es entsteht Frucht. Es ist entlastend. Es lenkt den Fokus aber nochmal darauf hin, bin ich dran? Bin ich verbindlich Jesus gegenüber? Ob jemand eine lebendige Rebe am Weinstock Gottes ist, lässt sich nicht an den Aktivitäten feststellen. Dass wir sonst jeden Sonntag zum Beispiel oder an anderen Stellen eine tolle Aufgabe zu sagen, ich führe Strichliste, wer war, wie, wann da, welche Erfolge haben wir vorzuweisen? Nein, es geht um die geistliche Kraft für dein Leben. Es geht um Frucht, aber nicht um Leistung. Das ist ein wichtiger, gewaltiger Unterschied. Frucht begegnet uns hier als Zusage. Noch einmal, der Auftrag lautet, bleibt in Jesus. Aber damit wird auch deutlich, dass ein Ich bin dabei oder sowas wie mitlaufen nicht funktionieren kann. Jesus hat eine klare Erwartung. Und vielleicht klingt es banal, aber Frucht ist sichtbar. Es sei denn, wir haben Kartoffeln, da muss ich erst ausbuddeln. Aber in aller Regel kann man Frucht sehen. Die Frucht eines Lebens, das mit Jesus verbunden ist, wird nach außen hin sichtbar. Aber nicht wir sind die Beurteiler. Bei den anderen ist das fruchtbar, was hierbei rauskommt. Sondern das ist Chefsache. Frucht wächst dort, wo Christen ihren Glauben bezeugen und mit Jesus im Alltag konkret, dauerhaft leben. Also nicht nur sonntags rauskommen aus dem Versteck oder Jesus am Sonntag aus dem Schrank herausholen oder im Alltag, das reicht mal ein Stoßgebet, ist okay. Ich glaube, Jesus würde das nicht als eine Verbindung bezeichnen. Folge einer solchen intakten Verbindung ist zum Beispiel das, was Paulus in Galater 5 beschreibt, als eine Frucht des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist Geschenk Gottes an seine Leute, die mit ihm leben wollen. Und durch diese Verbindung mit Jesus kann der Heilige Geist unser Leben prägen, verändern, gestalten, reich machen, fruchtbar machen. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn ich das jetzt so durchgehe, dann könnte ich bei jedem sagen, wie sieht das aus? Mach mal Skala von 0 bis 10. Wo stehst du denn? Ist da noch Potenzial? Ist da noch Wachstumspotenzial drin? Und wirklich nur für mich selber, nicht für andere beurteilen. Die Frucht an der Rebe eines Weinstocks sind Trauben. An einer Rebe wachsen weder Äpfel noch Beeren noch Tomaten. Vielleicht muss man das sich auch einmal vor Augen halten. Die Rebe bringt nur das hervor, was wesentlich zum Weinstock gehört, an dem sie hängt. Das heißt, das, was aus uns herauskommen soll, ist die Frucht dessen, was wesenhaft zu Jesus und zu seinem Geist gehört. Das heißt, es kommt von ihm zu uns. Seine Gabe an uns. Umgekehrt, wo allerdings Frucht ausbleibt, ist der Rückschluss zwingend, dass da irgendetwas an dieser Verbindung nicht stimmt, gestört ist, gar nicht vorhanden ist. wenn wieder die Zeit kommt, wo etwas bewässert werden muss und ein Gartenschlauch verlegt wird und da ist so ein schöner Knick drin, so ein Auge drin, das ist toll, dass der Wasserhahn aufgedreht ist, aber da hinten kommt nichts mehr raus. Oder wenn irgendein Zweig abgeknickt ist, ja wunderbar, das wird vertrocknen, ganz logisch. Auch hier wieder die persönliche Frage, wo siehst du Frucht Gottes in deinem Leben? Jetzt kommen wir zu einer nicht so angenehmen Sache, zumindest rein theoretisch. Jetzt kommt es nämlich zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie den Weinbauer oder Jesus Christus. Vielleicht die unangenehmste Seite unseres Jüngerseins, die Reinigung. Gleichzeitig aber auch eine gute Nachricht dabei. Überflüssiges darf weg. Wir müssen nicht alles mit uns herumschleppen, was sich im Laufe der Zeit einfach ansammelt. Totes, Fruchtloses wird von Gott entfernt, damit Neues Platz hat, damit die ganze Energie in die richtige Richtung fließt. Das ist auch bei anderen Dingen im Garten, wer unterwegs ist, dass immer wieder ein Beschneiden notwendig ist. Wenn Gott, unser Schöpfer, als Weinbauer unseren Charakter, unsere Beziehungen, unsere Wünsche, unsere Pläne beschneidet, dann hat das seinen guten Grund. Ich sage nicht, dass es angenehmer wird dadurch, aber notwendig. Was uns am vollen, saftigen Leben hindert, muss weg. Und dann zögere ich und merke, ja, das kannst du einfach sagen, aber wenn es bei dir losgeht, als Jesus Menschen berufen hat, die Jünger oder die Fischer am See Genezareth gesehen hat, da hat ihn einfach zugerufen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er hat etwas nicht gemacht, er hat nicht ihr Vorleben auf Herz und Nieren geprüft, hat ihnen nicht Vorwürfe gemacht, hat nicht von ihnen verlangt, dass sie erstmal sich unter Beweis stellen, stark sein, tugendhaft und. Er hat sie gerufen und indem sie ihm gefolgt sind und er Zugang zu ihnen hatte, sie lehren, sie schulen konnte, da wurden sie rein. Das war der Punkt in ihrem Leben, an dem sie in diese Lebens- und Lerngemeinschaft, das war ja beides, mit ihm eingestiegen sind. Aber es war nicht Ende der Ausbildung. Und auch nach diesen 3 Jahren nicht fertig. Ich habe fertig. Nein, eben genau das nicht. Jesus hat sie geformt, er hat ihnen ein Vorbild gegeben, es ihnen vorgelebt. Füße gewaschen, nicht den Kopf. Er hat sich erniedrigt, auch das. Er hat sich mit Menschen abgegeben, das wäre für sie alles undenkbar gewesen. Er hat ihnen gezeigt, was es heißt, mit Gott zu leben, mit Gott zu reden. Wie ist er mit seinem Vater umgegangen und. Und wenn er nicht mehr bei ihnen ist, dann hört das eben nicht auf, sondern es soll Fortsetzung haben. Die Verbindung bleibt, die Notwendigkeit zur Reinigung bleibt. Das ist im eigentlichen Sinne keine Drohung, sondern ich höre das auch als Versprechen, als eine Hilfe zu sagen, hey, das geht weiter. Du hast eine Chance. Gott reinigt dich auch weiterhin. Rebschnitt ist schmerzhaft, aber nur so kann mehr und bessere Frucht entstehen. Und auch das, denke ich, ist hilfreich. Halten wir still und lassen es zu, dass Gott an uns arbeitet? Vertrauen wir uns seiner Fürsorge an und sagen, der weiß, was er tut? Das ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt irgendwo im Weingebiet arbeiten würde und würde darauf losschnibbeln, das würde vermutlich mehr Schaden als Nutzen anrichten. Aber in diesem Bild sagt Jesus, das ist der Weinbauer, mein Vater, der weiß, was er tut. Und auch hier die vielleicht unangenehme Frage, wo brauchst du Reinigung von Gott? Wo brauchst du sein Eingreifen in dein Leben hinein, damit mehr Frucht entsteht? Ein weiteres, Jünger wird man unterwegs. Das ist ein toller Buchtitel. Dallas Willard hat, ich bin da noch bei, aber ich fand den Titel sehr bezeichnend. Wenn wir dranbleiben an Jesus, bringen wir Frucht wie von selbst automatisch. Dranbleiben, Frucht bringen, das ist ein ständiger, ein lebenslanger Prozess. Deswegen, jünger wird man unterwegs. Wirklich im Prozess, im Lernen. Es ist eine erstaunliche Formulierung, die Jesus in Vers 8 benutzt. Er spricht davon, dass die Menschen, mit denen er 3 Jahre lang intensiv unterwegs gewesen ist, die er ausgebildet hat, die er gesendet hat und die er noch einmal senden wird, denen er seinen Heiligen Geist verspricht, ihr werdet meine Jünger oder wenn ihr meine Jünger werdet. Er findet den Blick nach vorne, wenn ihr meine Jünger werdet. Ich hätte gesagt, ihr seid fertig. Gab zwar kein Zertifikat, aber hätte man ja erwarten können. So 3 Jahre intensiv bei Jesus, ich glaube, jeder von uns wäre zufrieden gewesen. Hätte gesagt, jo, damit habe ich doch. Das ist mehr als so manch anderer Abschluss. Waren sie denn nicht schon fertig? Reden wir nicht immer von der Berufung der Jünger? Hier wird deutlich, nein, das reicht eben nicht. Es geht um mehr als nur um diesen einen Moment der Entscheidung, ja, Jesus, ich folge dir. Es geht darum, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen, mit ihm unterwegs zu bleiben. Und das gilt für jeden von uns. Zu sagen, bist du mit Jesus unterwegs? Lernst du? In jedem Beruf wird erwartet, dass man Fortbildung macht. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt schon so lange in dem Beruf drin und ich weiß alles. Ich habe das gerade gehabt, ich war die Woche beim Zahnarzt, habe mich erkundigt, wie das aussieht mit Zähnerichten etc. Und vor Jahren war bei mir, das bringt überhaupt nichts. Und mir wurde dann bescheinigt, ja, also die Entwicklung ist weitergegangen. Man hat heute viel mehr Möglichkeiten. Also, es gibt Veränderungen. In jedem Beruf gibt es Dinge, die sich verändern. Warum dann nicht sozusagen in der Jüngerberufung Dinge, die wir dazu lernen können, sollen, müssen, dürfen, meinen wir seien als Christen, als Jünger anders? Jünger wird man unterwegs, im Alltag, in den Herausforderungen, im Scheitern, im Wiederaufstehen, im Fehler machen. Auch das gehört zwingend mit dazu. In der konkreten Anwendung der Worte Jesu, im Gehorsam, im Hören und Tun, all das gehört damit hinein, in der Umsetzung dessen, was Jesus uns heute sagt. Aber noch einmal, ihr merkt, ich komme immer wieder zurück, wie steht es um unser Dranbleiben, das Zuhören, das Zeithaben für Jesus, welchen Platz hat er in unserem Alltag überhaupt noch? Wenn er uns prägen will, unterrichten will, Vorbild sein will, wo habe ich vielleicht oder verlieren wir den Anschluss? Wo gibt es einen Wackelkontakt im Bild gesprochen? Von daher der Blick nach vorne, das geht mir zu schnell hier. Was ist dein nächster Schritt zum Jüngerwerden? Was ist dein Learning, sagt man ja heute auf Neudeutsch. Was ist das Ding, wo Jesus an dir arbeitet? Dein nächster Schritt. Oder man könnte auch sagen, wo ist dein Minimumfaktor, wo du sagst, an welcher Stelle tust du dich schwer? Und dann bitte Jesus, unterrichte mich, lehre mich. Und der Fokus, Jünger leben zur Ehre Gottes. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das singt sich toll, aber das lebt sich schwer. Wir haben einen Bibelgesprächskreis, sind wir gerade in der Bergpredigt zugange. Und da merkt man, dass Leute, die fasten, aber nicht zur Ehre Gottes, sondern sie fasten, damit die Leute merken, Mensch, also da gibt sich jemand alle Mühe, der möchte Gott gefällig sein. Da stellen sich Leute hin zum Beten bei den Gebetszeiten. Und Jesus sagt denen, die haben schon ihre Belohnung hin, sie kriegen Achtung und Ehre von den Leuten, weil sie sagen, Mensch, das ist aber ein toller Christ, der steht mitten auf dem Marktplatz und betet. Wow, das muss einer sein. Oder der gibt Almosen, so dass es jeder sieht. Also nachher gibt es keine Almosen, sondern nachher, wir bitten um euer Opfer, eure Kollekte, aber nicht, damit der Nachbar das mitbekommt und sagt, ja, das war aber, ne? Sondern genau wir leben zur Ehre Gottes. Warum sollen wir in Christus bleiben? Warum sollen wir Frucht bringen? Warum soll unser Leben, das Leben der Christen, immer größere Kreise ziehen, damit Gott, der Vater, verherrlicht wird? Das ist Jesu Aussage. Darauf zielt das Ganze, zu sagen, ja, Gott soll in den Mittelpunkt kommen und nicht wir. Und nicht zu sagen, ja, guck dir meine Früchte an, ha. Du hast ja schon von Früchtchen geredet, genau. Manchmal sind das wirklich nur Früchtchen. Das klare Ziel eines Rebenlebens in Anbindung an den Weinstock ist, es geht nicht um unseren persönlichen Erfolg. Nicht darum, ich habe es aber toll gemacht. Das ist nicht der Fokus. Es geht darum, dass Gott geehrt wird. Dass Menschen auf Gott aufmerksam werden und vielleicht ins Fragen kommen. Mensch, wie kannst du so leben? Oder das, was ich bei dir sehe, was ist der Grund dafür? Und dann zu sagen, ich möchte, das möchte ich erleben. Ich bin neugierig geworden. Warum ist das so? Was ist die Antriebskraft bei dir? Woher kommt die Energie? Woher kommt der Glaube? Warum bist du getröstet? Welche Perspektive hast du? Die Frucht, die ein Leben in Anbindung an Jesus bringt, ehrt Gott, stellt Gott in den Mittelpunkt. Das, was wir gesungen haben. Also, ihr merkt, das, was Jesus sagt, hat eigentlich fast mehr mit seinen Zuhörern zu tun. Er sagt, ich stelle euch alles zur Verfügung, was ihr braucht. Die Power, die Energie, all das, die Nährstoffe, all das kommt von mir. Und wenn ihr an mir dranbleibt, dann entsteht da etwas. Dann ist da etwas möglich. Aber nicht für euch, sondern zur Ehre Gottes. Und deswegen ist die letzte Frage eigentlich fast einfach. Wodurch ehrst du Gott? Wo stellst du ihn in den Mittelpunkt? Wo wende oder richtest du das Licht deines Lebens auf Jesus hin auf? Wie Johannes der Täufer mit diesem überlangen Zeigefinger, Matthias Grunewald, Isenheimer Altar. Sagen, es geht um Jesus, es geht um Gott und nicht um mich. Ich bete. Jesus, ich danke dir für dieses Ich-Bin-Wort. Und ich danke dir, dass alle Kraft, alle Nährstoffe, alles, was wir brauchen, ja, um jünger zu sein, von dir schon längst da ist. Dass du möchtest, dass deine Kraft in unser Leben hineinfließt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist dranbleiben. Und oft fällt das schwer. Weil so viele Dinge im Alltag ja viel wichtiger, viel größer, momentan so bedeutsam erscheinen. Herr, hilf du, dass dieses Dranbleiben Wirklichkeit ist. Und da, wo es klemmt, wo es hakt, dann leg du deine Finger da drauf und reinige du und hilf, dass da mehr bei rauskommt für dich. Danke, dass du deine Leute damals vorbereitet hast. Und danke, dass du uns auch nach wie vor an deiner Seite haben willst, dass wir jünger bleiben und jünger werden können, indem wir dir hinterhergehen. Schenk dazu Gnade, schenk dazu Gelingen, gib uns dazu deinen Segen, halt du uns fest. Amen.